Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 43. Ich komme nicht mehr mit, von Kester Schlenz aus Stern Nummer 46 vom 11.11.2021. Gelesen von Matthias Beger. Rund um die Uhr prasseln Nachrichten auf uns ein. Über alles sollen wir Bescheid wissen. Zu allem sollen wir uns verhalten. Kester Schlenz über das Gefühl, dass ihm die Welt entgleitet. Bisher habe ich mich immer für jemanden gehalten, der auf der Höhe der Zeit ist. Sachkundig, meinungsbereit. Ich wusste Bescheid. Ich sage es nicht gern, aber dieses Gefühl beginnt mehr und mehr zu verschwinden. Ich gebe mir Mühe, aber das Unbehagen wird immer größer. Wir alle haben nicht nur eine wachsende Zahl von To-Do-Listen zu bewältigen, sondern müssen auch immer mehr To-Know-Listen abarbeiten. Um mich herum ein thematisches Dauerfeuer auf allen Ebenen. Jeden Tag. Schon morgens meldet das Smartphone die ersten Push-Nachrichten. Kaum bin ich wach, hat gefühlt schon jeder getwittert, gemailt, kommentiert, analysiert und nicht selten gepöbelt. Nie war mehr Meinung. Alle sagen was, aber kaum jemand weiß Bescheid. News schwirren wie Heuschreckenschwärme durch den Tag und setzen sich auf uns. Immer mehr. Immer schneller. Die Welt rückt uns auf beispiellose Weise zu Leibe. Und das Smartphone ist das Tor zu dieser Welt. Es macht uns zu Getriebenen eines immerwährenden Informationsstroms, den wir kaum noch bewältigen können. Zu allem soll ich mich irgendwie verhalten, zum Klimawandel, zum Veganismus, zum Gendern, zur vierten Corona-Welle, zu Kryptowährungen, zur Diversitätsdebatte, zur neuen Netflix-Serie, zu Hyperschallwaffen, zu Kriegsgefahr im Indopazifik, zu Boosterimpfungen, zum Islam, zur richtigen Geldanlage und Altersvorsorge oder zur Frage, ob Joshua Kimmich nun zu kritisieren ist oder nicht. Was sagst du dazu? Findest du nicht auch das, hast du schon gehört? Ja, gehört, aber noch nicht alles durchdrungen. Lass mich darüber nochmal nachdenken. Das sollte ich sagen, tue es aber nicht. Auch von mir kommt meist sofort Meinung. Manchmal muss ich sie korrigieren, und manchmal bin ich hinterher froh, geschwiegen zu haben. Überall vermintes Gelände. Man kann so schnell so viel falsch machen. Der gefährlichste Knopf der Welt ist Senden bei Facebook, Twitter oder Instagram. Das Netz ist die Spinne. Es hockt da und wartet auf Fehler. Shitstorms sind die neue Inquisition. Nie waren mehr Konflikt, mehr Streit, Hass, bewusstes Missverstehen und schnelles Richten. Ich fühle mich nicht mehr wohl damit. Liegt es an mir? Am Alter? Ich bin 63. Bin ich bequem und unflexibel geworden? Vielleicht. Aber ich glaube das nicht. Ich bin interessiert und motiviert, bereit zuzuhören. Hören mir auch andere zu? Typisch alter weißer Mann, sagte kürzlich eine jüngere Frau zu mir, weil ich nicht ihrer Meinung war. Ich war eine Kategorie für sie. Jeder zeigt auf jeden und sagt, du gehörst in diese Ecke, zu dieser Gruppe. Lerne, besser zu werden. Informiere dich über das, was richtig ist. Du denkst falsch. Es ist anstrengend geworden. Politische Korrektheit etwa entwickelt sich zunehmend von gut gemeinter Sensibilität zum wissenschaftlichen Proseminar in Sachen Subkulturen. Ich bin gegen die Diskriminierung von Minderheiten. Ich habe gelernt, welche Begriffe man bitte nicht mehr aussprechen oder schreiben soll. Ich weiß, was die Abkürzung LGBTQ heißt. Aber, Hand aufs Herz, kennen Sie die Erweiterung LGBTQIA+? Das Fragezeichen gehört übrigens nicht dazu, sondern markiert nur meine Frage. Ich löse kurz auf. L steht für lesbisch, G für gay, B für bisexuell, T für transsexuell. Q für queer, I für intersexuell, A für asexuell und das Plus für alles andere, bekannt und noch unbekannt. Muss ich das alles wissen und beachten? Ich weiß, wie sehr Homosexuelle auch in unserem Land verfolgt und kriminalisiert wurden. Das ist zum Glück weitgehend Geschichte. Und ich ahne, was es für eine Belastung sein muss, wenn man fühlt, im falschen Körper geboren worden zu sein. Darüber offen zu sprechen und den Betroffenen zu helfen, war und ist richtig und wichtig. Aber muss ich wissen, dass jemand asexuell ist, also keine Lust auf Sex hat und dafür eine Abkürzung lernen? Muss ich wissen, dass jemand genderfluid ist, sich also etwa mal mehr als Mann und mal mehr als Frau fühlt? Ist das nicht einfach Privatsache? So wie vieles andere im Bereich der Sexualität? Solange niemand diskriminiert wird, andere zu etwas zwingt oder gegen Gesetze verstößt, sollte aus meiner Sicht jeder machen können, was er oder sie will, ohne dass ich deswegen Vokabeln pauken muss, weil Aktivisten einen erhöhten Bezeichnungsbedarf verspüren. Ich werde so bombardiert mit neuen Begriffen und harschen Forderungen nach mehr Sensibilität, dass die Masse der unterschiedlichen Ansprüche an mich, mein Verhalten und meine Wortwahl in Abstumpfung zu kippen droht. Reizüberflutung. Ach, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich will niemanden verletzen, aber vor lauter selbsternannten Opfern links und rechts des Weges weiß ich kaum noch, was erlaubt ist und was nicht. Aber ich gebe mir immer noch Mühe, will kein zementiertes Weltbild. Dinge, Sichtweisen verändern sich. Ich will ja dazu lernen, und vieles versteht man nur, wenn man die Perspektive der Betroffenen einnimmt. Das ist gut so. Aber liegen Betroffene immer und grundsätzlich richtig? Oder bin ich tatsächlich der alte, weiße Mann, der sich gedanklich nicht mehr bewegen kann oder will? Ich lerne dazu. Wir alle tun das. Die Welt verändert sich. Das war nie anders. Aber das Tempo, in dem sich diese Veränderung vollzieht, macht mich schwindelig. Ich schäme mich ein wenig, das zuzugeben. In vielen Dingen kenne ich mich sehr gut aus. Bei anderen tue ich nur so. Männer können das sehr gut. Sie lernen das schon als kleine Jungen. Weiß ich doch. Kenne ich alles. Nee, klar, finde ich auch. Dabei hatte man so oft keine Ahnung. wie heute. Du bist schön blöd, wenn du keine Bitcoins kaufst, sagte mir vorhin ein Freund. Ich nickte. Aber ich bin, ehrlich gesagt, tatsächlich zu blöd dazu, denn ich weiß immer noch nicht, was Kryptowährungen genau sind und wie sie funktionieren. Und, ehrlich gesagt, will ich es eigentlich auch gar nicht wissen. Ich bin schon froh, dass ich weiß, wie man Aktien kauft, nachdem mir alle möglichen Leute gesagt haben, dass ich ein Idiot bin, wenn ich keine habe. Oder ETFs oder Rentenfonds. Es war sinnvoll, mich da schlauer zu machen. Aber meine Steuererklärung überfordert mich immer noch. Und bei der Diskussion über das Gendern musste ich erst nochmal nachschlagen, was genau das generische Maskulinum ist. Selbst wenn ich viel lese, google und Nachrichten sehe oder höre, habe ich trotzdem das Gefühl, immer weniger zu wissen. Denn kaum habe ich eine Meldung oder einen Sachverhalt verdaut und nur ansatzweise durchdrungen, dann donnert schon die nächste Nachricht rein und will verstanden, eingeordnet und zu Meinung umgewandelt werden. Für den Bestsellerautor und Philosophen Rolf Dobelli, »Die Kunst des klaren Denkens«, ist die Newsflut eine echte Gefahr, denn sie erzeuge die Illusion, wir würden die Welt besser verstehen und seien irgendwie mit ihr verbunden. Das Gegenteil sei, so Dobelli, der Fall. Weil News, sagte er im Stern, süchtig machen, Zeit verschwenden und nichts bringen, außer uns abzulenken. Vor allem seien sie für das persönliche Leben der meisten Menschen und ihr Weltverständnis eigentlich völlig belanglos. Mir klingt das zu krass, aber dennoch nachdenkenswert. Muss ich alles konsumieren, was man mir als Breaking News aufzwingen will? Muss ich wissen, was Boris Johnson gerade getwittert hat oder dass Herzogin Kate ganz gut Tennis spielt? Dobelli rät zu radikalem News-Verzicht, was in unserem Alltag allerdings kaum möglich scheint. Denn es gibt scheinbar kein Entkommen gegen die Masse an Informationen, die aus allen Ecken auf uns einströmen. Und wir machen ja alle mit, weil eben alle mitmachen. Keiner will vermeintlich abgehängt sein. Das Smartphone ist zum Körperteil geworden. Der durchschnittliche Nutzer entsperrt sein Handy rund 80 Mal am Tag. Wir wollen immer und überall erreichbar sein. Schnell mal googeln, falls irgendwas unklar ist. Alles sofort ist unser Normalmodus geworden. Was gestern war, ist längst Geschichte. Das hat es in der Menschheitsentwicklung noch nie gegeben. Das Weltwissen steht heute in vielen Teilen der Erde praktisch sofort überall jedem zur Verfügung. Und es wächst in Echtzeit weiter. Aber dieser ungeheuren Akkumulation von Wissen steht unsere ganz individuelle Aufmerksamkeitsknappheit gegenüber, wie es der Soziologe Andreas Reckwitz nennt. Wir können all das, was wir wissen könnten, gar nicht aufnehmen. Und doch wird von vielen erwartet, auf der Höhe zu sein. Mittlerweile sind viele von uns sogar selbst zum Produzenten von News, Fotos, Bildern und Geschichten geworden. Wir sind nicht mehr nur noch überforderte Empfänger, sondern zusätzlich auch noch gestresste Sender. Wer en vogue sein will, twittert oder postet was auf Instagram. So beschleunigen wir immerzu weiter und haben doch das Gefühl, nicht mehr richtig mitzukommen. Der Soziologe Hartmut Rosa spricht von erbarmungslosen Steigerungszwängen, die uns krank machen. Möge die Macht mit dir sein, heißt es bei Star Wars. Die digitale Macht ist längst immer mit uns. Überflüssiges an der Wand. Früher haben wir am Bahnhof beim Warten auf die Bahn einfach so rumgestanden und unseren Gedanken nachgehangen. Heute starren wir auf große Bildschirme an den Wänden, die uns mit Überflüssigem versorgen. Und in der U-Bahn geht es weiter. Aber wir gucken hin. Und wenn kein Bildschirm da ist, holen wir das Handy raus. Wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Auch nicht in unserer Freizeit. Eine Studie der Technikerkrankenkasse zum privaten Digitalkonsum der Deutschen ergab, dass knapp 3/4 der insgesamt Befragten eigentlich immer beziehungsweise mehrmals täglich online sind. 18- bis 33-Jährige gaben an, dies zu 92% zu sein. Die 34- bis 49-Jährigen waren zu 79% ständig bzw. mehrmals täglich online. Und die 50- bis 65-Jährigen gaben immerhin noch an, mehrmals täglich das Internet zu nutzen. Und was tun sie da? Am beliebtesten sind das Kommunizieren über Dienste wie WhatsApp, Social-Media-Inhalte, der Konsum von News sowie E-Mails lesen und schreiben. Dazu kommen dann noch Filme, Serien, Videospiele und Online-Shopping. Wir sind pausenlos einem nicht enden wollenden Datenstrom ausgeliefert. Der Neurologe und Psychiater Volker Busch weiß, was das mit uns macht. Der Dauerkonsum von digital vermittelten Informationen verstopft uns geistig zunehmend, schreibt er in seinem Buch »Kopf frei«. Die hohe Informationsdichte behindere die tiefgeistige Verarbeitung von Inhalten und führe schließlich zu einer Verminderung der Speicherfähigkeit unseres Gehirns. Unser Gedächtnis verschlechtert sich, nur weniges bleibt noch hängen. Mit anderen Worten, je mehr wir in uns reinstopfen, desto weniger kapieren wir schlussendlich. Und jeden Tag und jede Nacht wird die Menge der verfügbaren Informationen größer. Im Jahr 2020, so das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, erreichte das geschätzte weltweite Datenvolumen eine schwer vorstellbare Menge von über 50 Zettabyte. Das entspricht über 50 Billionen Gigabyte. Würde man diese Datenmenge auf DVDs speichern, wäre der Stapel 2,6 Millionen Kilometer hoch. Das entspricht etwa dem 63-fachen Umfang unserer Erde. Ein Informationstsunami, der alles und jeden überfordert. Paradoxerweise sorgt die ständige Verfügbarkeit von Speichergeräten und Informationen zudem dafür, dass wir uns immer weniger merken. Telefonnummern und Adressen sind gespeichert. Das Navi nimmt uns das Orientieren ab. Und statt richtig zu lesen, speichern wir Links für später. Hier mal ein kleiner Test. Wie lautet die Handynummer Ihres Partners? Unser Hirn, so Volker Busch, passt sich dem Bequemlichkeitsmodus an. Es lernt ständig und eignet sich sogar die Fähigkeit an, das Auswendiglernen zu verlernen. Der Psychiater beklagt, dass uns in der täglichen digitalen Hektik geistige Auszeiten verloren gehen. Momente, in denen wir von der Welt entkoppelt sind. Denn die brauchen wir. Auch um wirklich zu lernen. Busch spricht von Kopffreiräumen, in denen wir über bestimmte Dinge in Ruhe nachdenken können, in denen wir in uns hineinspüren, um das Erlebte zu verdauen. Nur wer Pausen macht, kann also lernen und der geistigen Verstopfung vorbeugen. Ist also eine Art News-Diät die Lösung? Müssen wir sogar ab und an digital fasten, um nicht durchzudrehen? Wahrscheinlich. Denn die nächste Welle der Digitalisierung rollt an, die direkte Verbindung des menschlichen Gehirns mit dem Computer. Journalisten des Fachblatts Chip haben die Zukunft schon mal ausprobiert. Man kann das in einem YouTube-Video sehen. Sie testeten den Prototyp eines sogenannten Brain-Computer-Interfaces des französischen Start-ups NextMind, also ein Gerät, das man allein mit seinen Gedanken steuert. Man trägt ein Stirnband, an dessen Rückseite ein sehr sensibler Empfänger angebracht ist, der, vereinfacht gesagt, die Signale des Hirns direkt an den Rechner weitergibt. So kann man allein durch Blicke die Bildschirmoberfläche steuern und Fenster an- und wegklicken. Und es funktioniert schon erstaunlich gut, auch wenn es noch nach Spielerei klingt. NextMind und anderen gehört wohl die Zukunft. Wird diese Technik zum Massenphänomen, dann geht alles in der digitalen Welt noch schneller. Ich will das schon jetzt nicht mehr. Ich will nicht mehr krampfhaft versuchen, überall, aber im Ergebnis dann nirgends richtig zu sein. Ich finde, wir müssen wieder den Mut zur Lücke haben. Das soll kein Plädoyer für Unwissen oder Desinteresse sein, sondern eines fürs Innehalten, für eine gesunde Entschleunigung. Wer sagt denn, dass man sich sofort zu allem und jedem verhalten und äußern muss? Für Volker Busch ist die Lösung der digitalen Überforderung eine selektive Aufmerksamkeitssteuerung. Niemand kann oder soll der digitalen Welt entsagen. Das wäre naiv. Aber wir können uns anders zu dieser Welt stellen. Es klingt banal, aber im Grunde geht es zunächst um bewusste Auszeiten und darum, dem Drang, ständig digital dabei zu sein, zu widerstehen. Busch rät zu täglich 15 bis 30 Minuten, in denen man innehalten und einfach ganz dort sein sollte, wo man gerade ist. Und dann nur zu beobachten und in die Situation einzutauchen. Die Schärfung der Wahrnehmung entspanne und sei zudem effektives Hirndoping. Ich habe es probiert. Das einzig Anstrengende ist, sich nicht ablenken zu lassen. Man macht das Ganze besser mit ausgeschaltetem Handy. Und wenn man dann wieder einsteigt in den täglichen digitalen Wahnsinn, dann möglichst mit klarer Fokussierung. Was und wie viel tut mir gut? Was will ich an mich ranlassen? Wenn wir uns mehr Zeit lassen bei der Verarbeitung von Informationen und währenddessen immer wieder Pausen machen, um über das Gelesene nachzudenken oder es zu wiederholen, wird der Inhalt eben auch eher im Gedächtnis bleiben. Volker Busch nennt das tiefe Stunden. Die bewusste Zuwendung, das Eintauchen und das Nachdenken und Hinterfragen des Gelesenen oder Gesehenen erhöhen, so der Neurowissenschaftler, die geistige Verarbeitungstiefe. Mit anderen Worten, wenn unser Gehirn nicht unaufhörlich mit Neuem bombardiert wird, sondern mal für sich ist und sozusagen Informationen in Ruhe verdaut, dann passiert eine Menge bei uns im Kopf. Denn auf diese Weise verarbeiten wir Informationen, verknüpfen sie und ordnen sie ein. So entstehen Lösungen für Probleme und kreative Ideen. Es gibt also auf den digitalen Steigerungswahnsinn wohl vor allem zwei Antworten: Weniger ist mehr und in der Ruhe liegt die Kraft. Binsenweisheiten? Ja, vielleicht, aber manchmal ist das Naheliegende eben auch das Sinnvollste. Fangen wir doch gleich mal damit an. Handy aus, den Stern später zu Ende lesen, tief durchatmen und einfach mal 5 Minuten aus dem Fenster schauen und abwarten, was passiert. Ihr Gehirn, das wissen Sie jetzt, arbeitet weiter. In Ruhephasen passiert viel im Kopf. Der Neurologe und Autor Volker Busch überwege, mit der Reizüberflutung umzugehen. Herr Professor Dr. Busch, Sie sind Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Sie haben gerade ein Buch über die allgegenwärtige Informations- und Reizüberflutung in unserer modernen Welt veröffentlicht. Was macht Ihnen da Sorgen? Die Überfrachtung mit Informationen ist problematisch, weil sie uns ständig zwingt, auszuwählen und uns für etwas zu entscheiden und anderes wegzulassen. Das machen wir Menschen nicht gern. Wir wollen eigentlich allem gerecht werden. Aber irgendwann kippen zu viele Auswahlmöglichkeiten in eine Art Entscheidungsmelancholie. Die lässt uns dann unbefriedigt zurück. Wir kennen das alle. Die dicke Tageszeitung, die schier endlose Newsseite im Netz. Immer hat man das Gefühl, ich schaff das alles nicht. Und dann wird man hektisch. Genau, man liest doppelt so schnell. Man scannt Überschriften und Vorspänne, überspringt ganze Absätze, schnell zum Schluss des Artikels. Und das produziert Unzufriedenheit. Und ich rede hier erst einmal nur von der Stimmungsebene. Welche gibt es noch? Die Leistungsebene etwa. Die Überfrachtung mit Informationen macht unser Gedächtnis schlechter. Wenn man unter Zeitdruck schneller und oberflächlicher liest, dann ist die Chance, dass die Informationen im Gehirn vom kurzfristigen Arbeitsspeicher auch ins Langzeitgedächtnis wechseln, deutlich geringer. Es bleibt fast nichts hängen. Was passiert da in unserem Kopf? Reizphysiologisch treffen die Informationen in Form von elektrischen Impulsen im Gehirn auf unseren Geist. Sie werden interpretiert, bewertet und in Bezug zueinander gesetzt. So entstehen Bedeutung und Verständnis. An dieser Schnittstelle klärt sich, ob sie uns gut tun oder nicht. Wie? Wenn Sie Ihre Terrasse neu fließen wollen, können Sie sich auf YouTube ein Heimwerker-Video angucken und das dann umsetzen. Das ist eine positive Informationsumsetzung. Sie sind der Herr des Verfahrens. Sie ziehen sich Daten aus einem Angebot, nutzen also das Netz als Pull-Technologie. Was anderes ist es, wenn Sie es als Push-Technologie nutzen. Wenn Sie sich also Informationen wahllos reindrücken lassen. Das passiert beim endlosen Surfen. Genau. Und all diese Wegwerfinfos, die wir nicht brauchen und eigentlich auch gar nicht wollen, überfordern und blockieren uns. Informationen sind nicht schon deshalb gut, weil sie da sind. Man muss mit ihnen auch etwas anfangen können. Sie warnen vor Informationsverstopfung. Das ist nur ein Bild, aber das macht es plastisch vorstellbar. Wir verdauen die Informationen nicht mehr. Nicht ohne Grund benutzen wir Formulierungen wie »Ich muss jetzt mal den Kopf frei bekommen«. klingt alles sehr ungesund. Das kann es auf Dauer auch sein. Die Informationen haben ja meist eine Botschaft, die sich an uns richtet. Kauf das, konsumiere mich, erlebe mich. Und die sozialen Netzwerke rufen, schau mal, was die anderen haben und können und du nicht. Das macht ja was mit unseren Gefühlen. Bei labilen Menschen kann das zu depressiven Episoden und Schlafstörungen führen. Die digitale Welt tut uns also nicht gut. Das ist mir ein wenig zu eindimensional formuliert. Es geht um unseren Umgang damit. Vieles daran ist großartig. So viel Wissen ist jetzt verfügbar für alle. Ich selbst google auch gern und schätze die Vorteile meines Smartphones. Ich bin kein Technik-Skeptiker. Aber wir feiern ständig die unbegrenzten Möglichkeiten des Informationszeitalters und vergessen dabei, dass unsere Möglichkeiten als Menschen begrenzt sind. Das ist das Spannungsfeld. Was ist also zu tun, um der geistigen Verstopfung vorzubeugen? Es geht darum, wie wir unsere Aufmerksamkeit steuern. Wir können alle lernen, uns in einer Welt, die immer digitaler wird, wieder natürlicher und gehirngerechter zu verhalten. Wir müssen wieder selbst zum Steuermann unserer Aufmerksamkeit werden und das Ruder nicht Facebook, Instagram, Twitter oder anderen überlassen. Und wie machen wir das? Ich rate dann einerseits zu tiefen Stunden. Ich bündele in dieser Zeit das Scheinwerferlicht meiner Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe. Alles andere hat Zeit. Ich lasse mich nicht stören, nicht ablenken, schalte das Handy aus. Ich pfeife auf Multitasking und bleibe bei einer Sache. Das klingt einfach, aber das haben so viele Menschen verlernt, sich zu fokussieren. Sie raten aber auch zu Auszeiten. Das ist die zweite wichtige Ebene. Es ist gut, die Aufmerksamkeit immer wieder auch einmal auf mich selbst zu lenken. Mal alles liegen lassen, rausgehen. Einfach aus dem Fenster gucken und schauen, was passiert. Ich entkopple mich so von der digitalen und analogen Reizwelt. Das Gehirn schaltet sozusagen ab. Eben nicht. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Gerade in solchen Ruhephasen passiert ganz viel bei uns im Kopf. Das Gehirn verarbeitet und ordnet dann die Informationen, die wir die ganze Zeit aufgenommen haben. Und diese Verarbeitungspausen brauchen wir dringend, um uns nicht zu überlasten. Machen Sie Pausen. Halten Sie inne. Das bringt am Ende mehr, als immer durchzuarbeiten. Das Gehirn macht in Ruhemomenten sehr viel selbst, ohne dass uns das direkt bewusst wird. Es verknüpft, es assoziiert, es arbeitet auch im Ruhezustand. Gelegentliches Nichtstun rockt also. So kann man es auch formulieren.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7, 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN: DE 44 8605 5592 1100 8300 10. Dick: WELADE 8LXXX.